Herzlich willkommen beim Stock Analyzer Podcast. David Bader-Egger zeigt euch, welche Aktien bei Warren Buffett durchfallen und welche es in sein Portfolio schaffen würden. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung und liefert keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Stock Talks. Und dieses Mal kennt ihr schon das Gesicht. Dominik Doster und ein bekanntes Wikifolio-Gesicht. Danke, dass du heute wieder da bist.
Servus David, ich freue mich, wieder eingeladen worden zu sein.
Sehr gerne. In den letzten Tagen haben wir den größten Börsen-IPO der Geschichte gesehen mit SpaceX und einer Bewertung von über 2 Billionen Dollar. Ich meine, das sagt man so leicht, aber was sind schon 2 Billionen? Also das kann man sich ja eigentlich schon gar nicht mehr vorstellen. Und nicht nur das, sondern da hatten wir ja einen Kursplus von rund 20%. Und gleichzeitig sagt aber Warren Buffett seit Jahrzehnten, Finger weg von IPOs. Wer hat also recht und was macht ein disziplinierter Investor in so einem Moment? Wir haben vorher schon gesprochen, aber ich sage mal so, ich gehe davon aus, dass du natürlich investiert hast, oder Dominik?
Ja, natürlich. Natürlich nicht. Das ist überhaupt nicht mein Steckenpferd. SpaceX ist mir zu riskant. Ich setze auf defensive Aktien und ich würde mal sagen, Warren Buffett hat recht, dass man an IPOs grundsätzlich nicht teilnehmen muss, weil sie im Durchschnitt einfach schlecht abschneiden. SpaceX ist jetzt 20% gestiegen an einem Tag. Das sagt jetzt nichts darüber aus, was in den nächsten Monaten und Jahren passiert. Aber natürlich kann es auch gut laufen oder schlecht. Nicht jedes IPO läuft schlecht, aber der Durchschnitt läuft eben relativ schlecht. Und deswegen sollte man da relativ vorsichtig sein. Also ich bin auch vorsichtig bei IPOs und bin bei SpaceX auf jeden Fall raus, auch weil es ein Elon Musk-Unternehmen ist. Da bin ich auch nicht so gern investiert.
Okay, ja. Ja, ich habe mir das vorhin angeschaut. Grundsätzlich läuft es, wie du schon gesagt hast, bei den IPOs meistens nicht so gut. Also so in den ersten 6 bis 12 Monaten, da fällt der Kurs dann relativ stark. Ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, weil auf der einen Seite ist das ein Marketing-Event, da kommt mal Hype, da wollen mal viele dabei sein, aber die schauen sich ja das Unternehmen nicht an. SpaceX, bestes Beispiel. Ich glaube, KGV 73 oder irgend sowas in die Richtung, also 73-facher Umsatz, unglaublich eigentlich. Wo man sagt, okay, Nvidia oder ASML, die liegen irgendwo bei 10, 20, 30, vielleicht 50 beim Hype, also schon richtig krass.
Ja, sorry.
Passt schon. Mach du.
Also, ja, für mich, also das, was du sagst zum Marketing, ist absolut richtig. Ich finde, dass IPOs immer ein großes Marketing-Event sind. Und das ist das Problem, warum auch IPOs im Durchschnitt schlecht abschneiden über längere Sicht, weil am Anfang so ein Hype erzeugt wird, weil das Unternehmen profitiert davon, der Broker profitiert davon, die Banken, alle, die daran beteiligt sind, profitieren davon, wenn die Nachfrage groß ist. Und wenn die Nachfrage groß ist und jeder irgendwie dabei sein wird und die Emotionen hochkochen, dann ist die Bewertung einfach tendenziell zu teuer. Und das ist eben der Grund, warum es langfristig dann auch schlechter läuft.
Absolut, sehe ich auch so. Irgendwo geht dann die Luft dann trotzdem wieder raus, dann kommen die ersten Zahlen, dann sieht man, okay, das ist wirklich überbewertet oder man erreicht sie vielleicht nicht, die Erwartungen, die sind ja gerade am Anfang immer sehr, sehr hoch. Jetzt sowieso aktuell crazy Zeit, finde ich. Aber da komme ich schon zur nächsten Frage dann eigentlich an dich. Du fährst ein defensives Portfolio, aber defensiv heißt nicht, dass du wenig performst, sondern ganz im Gegenteil, du hast eine Outperformance. Wie bekommst du das hin und hast du schon mal eigentlich überhaupt an einem IPO teilgenommen oder hast du mal vielleicht an einem IPO profitiert, in dem, dass du spät eingestiegen bist?
Später eingestiegen ist eine gute Frage, das weiß ich jetzt auf Anhieb nicht. Beim IPO direkt war ich noch nie dabei. Ich habe natürlich einige IPOs verfolgt, als Zuschauer, also ich war nie investiert, aber meistens laufen die schon eher relativ schlecht. Aber wie gesagt, Einzelfälle können auch besser laufen. Ich war noch nie dabei. Und ja, zu meiner Strategie als defensiver Anleger, ich suche einfach unterbewertete Aktien und bleibe lange dabei. Und damit kann man offensichtlich den Markt schlagen. Im Wikifolio läuft es ganz gut, auch privat läuft es ganz gut. Ich mache es ja schon, also im Wikifolio seit 3 Jahren, privat schon knapp 10 Jahre. Und da ist der Track Record dann auch verlässlicher und bin wirklich sehr zufrieden, wie es läuft. Und da sieht man, dass man nicht in irgendwelche gehypten Tech-Aktien investieren muss, um eine gute Rendite zu erzielen oder auch um den Markt zu schlagen. Ja. Ja.
Jetzt möchte ich noch mal kurz zurück zu SpaceX kommen, eh genau aus dem Grund, weil du hast gesagt, du suchst unterbewertete Aktien. Wir haben in der ersten Folge, wo wir zwei gesprochen haben, hast du auch viel Wert auf den inneren Wert von der Firma gelegt, mit, so, jetzt ist mir der Name entfallen, mit Brookfield. War das korrekt? Genau.
Ja.
Wo du gesagt hast, boah, das ist wie Berkshire, das ist wichtig. Die arbeiten sehr gut, die erzeugen sehr viel echtes Geld, sage ich jetzt mal. Bei SpaceX ist ja ganz anders. Die sind defizitär, wird aber mit über 2 Billionen bewertet. Auf Anhieb eine der sechs wertvollsten Unternehmen. Für Value-Investoren ist ja das ein klares No-Go. Auch wenn du jetzt nicht so der Fan von Elon Musk bist, gibt es trotzdem ein Argument, so einen Lottoschein-Position zu rechtfertigen, oder gibt es da eine Grenze? Ich sage ja gerne in meinen Podcasts auch, man darf mal eine Wette eingehen, wenn es jetzt eine kleine Position ist. Gibt es da vielleicht, wo du sagst, okay, das wäre für dich trotzdem ein Argument, dass man sagt, okay, man kann sich das mal anschauen, oder sagst du so niemals?
Ich sage für mich niemals. Trotzdem kann das natürlich jeder machen. Ist völlig legitim. Für mich gibt es keinen rationalen Grund, also zu sagen, ich gehe mal mit einer kleinen Position rein, weil ich mir irgendwelche Vorteile davon erhoffe, weil ich gehe nur in eine Aktie, wenn ich das Chance-Risiko-Verhältnis als sehr positiv sehe, dann gehe ich rein. Und bei so einem Zock oder bei einer Wette sehe ich das einfach nicht. Aber wenn ich zum Beispiel klar argumentieren kann, warum die Aktie eher steigen sollte als fallen, kann man da natürlich rein. Spricht gar nichts dagegen. Ich kann das bei kurzfristigen Wetten nie und ich behaupte, das kann nahezu keiner, wahrscheinlich gar keiner. Manche bilden sich es vielleicht ein. Und ein großer Grund, warum ich das niemals mache, ist, weil ich einfach auch ein großer Gegner von Glücksspiel bin. Also, ich meine, das triggert ja die Emotionen extrem. Glücksspiel ist extrem beliebt. Heißt nicht, dass es einem gut tut. Also, ich war mal in Las Vegas. Also, was man da so sieht, ist jetzt nicht immer alles so positiv. Und wenn ich auf so eine Wette eingehe an der Börse, dann hat das eigentlich die gleichen Faktoren, wie wenn ich ins Casino gehe. Wenn ich jetzt sage, ich gehe in SpaceX rein und denke, morgen ist die einfach mehr wert, dann ist es ganz genau gleich wie im Casino. Und wenn dann das Chance-Risiko-Verhältnis nicht passt, dann ja, sehe ich gar keinen Grund. Und ich glaube, der größte Grund für mich ist, dass ich Glücksspiel verabscheue. Ja. Deswegen mache ich da
Sehr gut.
nicht meine kleine Position.
Sehr gut, sehr gut. Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Und sonst würde es ja das Casino nicht geben. Die Bank gewinnt normalerweise immer oder am häufigsten. Sonst geht sich die Rechnung nicht aus. Das ist wahrscheinlich auch für den IPO genau das Thema. Die verkaufen dir ja die Aktien, nicht du kaufst sie, weil du sie jetzt gerade so gut findest. Also, genau.
Genau.
Da kommen wir gleich mal zu unseren Strategien, weil wir haben gesagt, okay, was machen wir nicht? Wir wetten nicht, wir gehen nicht aufs Glücksspiel und sind, oder bei mir ist ja speziell Warren Buffett-Thema, Fundamentalanalyse machen wir im Stock Analyzer, wir haben ja die Sicherheitsmarge, der innere Wert und natürlich, man muss geduldig sein. Eh, wie du schon gesagt hast, du machst Wikifolio seit 3 Jahren, du bleibst lange drinnen. Gehen wir ein bisschen tiefer in deine Strategie rein. Was, erzähl uns da mal ein bisschen was. Was ist dein Kern? Was machst du bewusst?
Meine Strategie ist, wie gesagt, defensiv, langfristig, rational. Also ich versuche, Unternehmen von Grund auf zu analysieren, zu bewerten und gehe dann ähnlich wie Warren Buffett in diese unterbewerteten Qualitätsunternehmen rein und versuche dann langfristig daran beteiligt zu sein und eben an den Gewinnen vom Unternehmen zu partizipieren. Und da schaue ich mir verschiedene Faktoren an. Ich sage mal, das Spektrum ist sehr, sehr groß, was ich mir anschaue. Ich kann nicht auf alles eingehen heute, aber die Basics sind, ich schaue mir das Management an, ich schaue mir die Wettbewerbsvorteile an, also den Burggraben vom Unternehmen, ich schaue mir die Bewertung an, die Zukunftsaussichten, das Wachstumspotenzial Und das ist oft einfach, ich sage immer, das ist eine Kunst. Also man kann jetzt nicht einfach eine Excel-Tabelle erstellen und da die Zahlen eintragen, sondern man muss wirklich schauen, Coca-Cola als Beispiel, warum sind die Produkte so beliebt? Sind die auch in Zukunft vielleicht noch so beliebt und so weiter? Und da mache ich eine klassische Bottom-up-Analyse. Also ich schaue das Unternehmen wirklich von Grund auf an und schaue jetzt wirklich sehr, sehr wenig auf den Markt. Das Einzige, was ich am Markt immer so ein bisschen beobachte, ist, ob eher die Angst oder die Gier überhand nimmt. Also wenn jetzt zum Beispiel extrem viel Gier zu sehen ist, wie zum Beispiel beim SpaceX IPO, wo jeder irgendwie rein wollte. Das ist eine klare Gier-Situation. Und wenn diese Gier für den ganzen Markt irgendwie gilt, dann ist er für mich tendenziell überbewertet. Und dann versuche ich schon eher Position abzubauen oder zumindest keine neuen Käufe zu tätigen. Und genau, das sind so mal die grundsätzlichen Basics meiner Strategie.
Sehr gut, spannend, ja. Und hast du, was hast du dieses Jahr schon gekauft oder verkauft? Hast du da gewisse Argumente, vielleicht ein, zwei Beispiele? Warum hast du dir das ins Depot geholt oder warum hast du das rausgeworfen? Und weißt du noch ungefähr, wie lange du die dann hattest?
Schwierige Frage. Es hat sich schon ein bisschen was getan. Also Wise habe ich auf jeden Fall verkauft. Das ist ein Zahlungsdienstabwickler, also ein Zahlungsabwickler, spezialisiert für Auslandszahlungen. Die habe ich verkauft, weil der Burggraben meiner Meinung nach einfach zu klein, also immer kleiner wird, weil Apple und Google und so weiter in den Zahlungsmarkt reingehen. Und auch so war es wahrscheinlich ein Fehler, da reinzugehen, weil das keine klassische langfristige Aktie ist. Und da bin ich eben raus. Ich war vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ein Jahr beteiligt, also relativ kurz eigentlich, ja. Im Wikifolio habe ich mal noch die DBS Group aufgelöst, die Position. Die lief sehr, sehr gut. Da lief es zu gut irgendwann, dass ich gesagt habe, vielleicht ist sie jetzt auch zu teuer. Also auch nur eine sehr kleine Position. Bei den großen Positionen hat sich nicht so viel getan, außer kleinere Anpassungen von der Gewichtung. Also eine Berkshire hat vielleicht mal eine 18% Gewichtung und mal eine 17% und mal eine 16% Gewichtung. Da ändert sich nicht so viel, nur kleinere Anpassungen. Insgesamt habe ich meine Cash-Position ein Stück weit aufgebaut durch kleinere Teilverkäufe im Wikifolio. Wie gesagt, weil ich jetzt zum Beispiel mehr Gier an der Börse sehe als Angst. Also ich sehe den Markt eher teuer und ansonsten weiß ich jetzt gar nicht so genau, was ich gekauft und verkauft habe. Ja, genau. Die nächsten Tage kann ich vielleicht schon sagen, kaufe ich eine Aktie ins Wikifolio. Das wird die Dino Polska sein.
Ah, die habe ich mir auch mal angeschaut, ja.
Ja, die war früher auch ein bisschen beliebter. Die hatte ich auch schon mal im Depot.
Ja.
Aber wirklich Mini-Position. Es war mehr so eine Position, dass ich die im Auge behalte. Aber die habe ich jetzt wirklich gut analysiert und da steige ich dann auch ein bisschen größer ein. Ja.
Sehr cool, sehr cool. Was sind da die Auslöser dafür? Da willst du da was dazu sagen? Oder
Bei
darfst
der
du? Oder?
Dino Polska, also Auslöser, ich habe das Unternehmen angeschaut, die Aktie ist 50% knapp gefallen, 40, 50%. Trotzdem sind sie operativ extrem stark. Ich sehe wenig langfristige Probleme beim Unternehmen. Kurzfristig haben sie Margendruck, weil die Konkurrenz einfach in den Preiskampf geht. Aber das ist für mich nichts Dauerhaftes. Das macht man mal einige Jahre vielleicht. Und deshalb fallen sie so extrem. Dino Polska wächst dennoch stark, trotz Preiskampf, baut immer wieder neue Filialen, ist sehr beliebt in Polen. Also vielleicht als Hintergrund, das ist eine Supermarktkette in Polen. Und die bauen immer wieder neue Filialen. Die Filialen werden immer beliebter. Und genau, die Filialen sind alles Eigentum. Das ist auch ein Unterschied zu vielen Konkurrenten, die Filialen mieten. Und das Management ist auch super. Der CEO ist der Gründer und mit 51% am Unternehmen beteiligt. Das finde ich immer sehr, sehr gut. Und auch ein sehr vertrauenswürdiger CEO. Ja, und die Bewertung ist für so ein Qualitätsunternehmen relativ günstig, meiner Meinung nach. Auch mit den Wachstumsaussichten.
Ja, da hast du meine drei Fragen aus der Buffett-Brille schon abgenommen. Versteht man das Geschäftsmodell? Supermarktkette? Ist es Management vertrauenswürdig oder halt, ja, machen die einen guten Job und passt der Preis? Das ist genau das, was ich bei meinen Podcast-Analysen immer verwende oder unter anderem verwende als, okay, kann man die das Unternehmen kaufen oder nicht so. Das ist so die ersten grobe Einschätzung, sage ich mal, und dann gehst halt in jedes Thema tiefer rein. Aber wenn die schon nicht passen, dann kannst du es gleich verwerfen eigentlich.
Ja, sehe ich auch so, ja.
Ja, Dominik, jetzt haben wir eh schon gut über die Triggerpunkte gesprochen. Ich glaube, da kann man sich auch schon einiges mitnehmen, was spricht für ein Unternehmen, wann verkauft man es. Das ist ja auch gerade der Punkt, wenn man erkennt, okay, ich habe jetzt ein Unternehmen gekauft, ich war überzeugt von dem Unternehmen vor 1, 2, 10 Jahren und jetzt passiert aus welchem Grund auch immer ein Thema, dass der Burggraben schwindet, dass der Preis zu hoch ist. Also da haben wir eh schon ganz spannende Sachen angesprochen. Jetzt natürlich das ewige Streitthema Konzentration und Diversifikation. Auf der einen Seite Warren Buffett sagt natürlich, ich will die 10 besten Player oder die 20 besten Player, warum soll ich mir da 100 ins Depot holen? Wie machst du das? Du bist ja auch sehr konzentriert. Und wie schaust du vielleicht auch auf Branchen, auf Länder? Weil da gibt es ja auch oft viele Leute, die glauben, okay, ich bin jetzt diversifiziert. Aber dann haben sie halt 90% Tech drinnen oder 70% USA. Also das ist ja dann auch Klumpenrisiko, was keine Diversifikation ist.
Genau, ich bin je nach Auslegungssache diversifiziert oder konzentriert. Also ich habe immer so zwischen 10 und 15 Aktien im Depot. Im Wikifolio sind es, meine ich, gerade 12. Wobei eine Position ist ein Japan-ETF mit 5% Gewichtung. Aber ja, grundsätzlich ist das jetzt nicht ultra diversifiziert, würde ich sagen, sondern eher fokussiert als diversifiziert. Bei mir im privaten Depot habe ich ja auch, bin ich ja stark ins Wikifolio investiert und davon abgesehen habe ich ja die gleichen Positionen wie im Wikifolio. Das heißt, es konzentriert sich bei mir wirklich, mein Vermögen konzentriert sich auf diese 12 Werte ungefähr. Und ich halte es auch für ziemlich wichtig, dass man nicht zu breit streut, weil wenn man zu breit streut, dann weiß man einfach nicht mehr so wirklich in der Tiefe, was in den Unternehmen gerade passiert. Und das ist ja das A und O beim Investieren. Und was ich auch immer einen coolen Vergleich finde, ist, wenn manche sagen, wie du fühlst dich mit 5 Positionen, also wenn jetzt jemand 5 Positionen im Depot hat, sagt jemand, ist es dir nicht zu konzentriert? Und dann frage ich immer einen Unternehmer, der ein Unternehmen hat und sein ganzes Unternehmen da drin hat. Also meine Eltern haben eine Landwirtschaft zum Beispiel und die haben halt diese Landwirtschaft und das ist der absolute Großteil vom Vermögen natürlich. Und so ist es bei jedem Unternehmer. Und ich habe wenigstens 10 bis 15 Unternehmen. Also es ist dann im Verhältnis schon eine sehr, sehr breite Streuung. Und trotzdem sollte man, finde ich jetzt auch nicht zu konzentriert sein. Also mit 1, 2, 3 Unternehmen fände ich es doch ein bisschen zu konzentriert, also ich persönlich, weil es kann immer was schief gehen. Jemand, der alle Informationen auf der Welt hat, der kann sich ein Unternehmen raussuchen und der weiß ja, dass das Beste ist. Aber ich habe nicht alle Informationen auf der Welt und ich kann mich irgendwo auch täuschen oder es können Entwicklungen auf der Welt passieren, die ich nicht vorhergesehen habe. Und dann will ich schon eine einigermaßen eine Streuung drin haben. Und dann gibt es noch einen Gedanke von Warren Buffett, der auch interessant ist. Er sagt, warum sollte ich in das zweitbeste Unternehmen gehen, wenn ich auch alles in das beste Unternehmen stecken könnte. Das ist ungefähr der gleiche Gedanke, den ich gerade schon aufgeworfen habe. Und das ist der einzige Grund, um in das zweitbeste Unternehmen zu gehen, ist, weil man nicht das ganze Wissen auf der Welt hat, sondern weil immer was schiefgehen kann oder irgendwas Unvorhergesehenes passieren kann.
Definitiv. Genau. Das sehe ich genauso. Ja, sehe ich genauso wie du auch. Auch mit der Diversifikation über Branchen hinweg. Ich schaue auch immer, dass ich da ein paar verschiedene habe. Sicherer dabei oder irgendwo. Tech natürlich ist keine Frage, ist auch interessant. Aber einfach, dass wirklich branchenunabhängig dann auch ist, weil ja viele, ja, gerade in unserer globalisierten Welt hängt viel miteinander zusammen und dann fängt halt der eine den anderen vielleicht auf.
Ja, genau.
Also, was ist dann für dich, wenn du jetzt sagst, ein Anfänger? Weil Wir sprechen ja da jetzt schon über Themen, das darf man auch nicht vergessen. Wir sind halt so fokussiert oder konzentriert, weil wir ja die Unternehmen erstens sehr stark analysieren und das auch können. Ich meine, man kann es mit dem Stock Analyzer bei mir sehr gut anschauen, aber trotzdem, du musst dich ja auch wohlfühlen, du musst es ja auch ein bisschen verstehen. Jetzt stellen wir uns vor, jetzt fängt der komplett bei Null an, sagt, okay, ich will mir jetzt was kaufen. Was würdest du zu dem sagen? Würdest du sagen, okay, geh mal in den ETF und schau dir ein paar punktierte Firmen vielleicht an in der Zeit. Oder würdest du sofort zu ihm sagen, start einfach mit Einzelaktien, du musst zuerst das Know-how aufbauen, die Einzelaktie dir holen, das lernen oder wie würdest du da vorgehen?
Ja, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, auch in Einzelaktien zu gehen. Klar haben Anfänger natürlich weniger Wissen als Profis und sollten jetzt nicht all in Einzelaktien gehen. Die sollten jetzt nicht drei Einzelaktien aussuchen und all in reingehen, sondern die sollten schon breiter sein. Und da würde ich sagen, ein ETF ist eine gute Option, um zu sagen, ich mach eine breite Streuung auf der einen Seite, indem ich 50% meines Investments in ETF mache. Beispielsweise ein MSCI World oder einfach ein breiter ETF. Keine Branchen-ETFs, das würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Und auch keine länderspezifischen ETFs würde ich für Anfänger auch nicht empfehlen. Und dann mit der restlichen Summe, also ob das jetzt 50% oder 30 oder 20 sind, würde ich auf jeden Fall in Einzelaktien gehen. Weil da lernt man einfach, also was da passiert im Unternehmen und was an der Börse passiert. Da lernt man einfach die Grundsätze übers Investieren deutlich besser, wenn man es auch in der Praxis anwendet. Genau.
Absolut. Sehe ich auch so. Und mit dem eigenen Geld, da geht man doch ein bisschen vorsichtiger um oder nicht vorsichtiger, sondern einfach spezifischer. Dann ist man auch, glaube ich, ganz gut gewillt, dass man sich eine Aktie anschaut oder ein Unternehmen, wo ich dann reingehe. Von dem her gesehen, bin ich da absolut d'accord mit dir. Und was wir uns natürlich auch wünschen als Anleger, ist natürlich nicht nur, dass die Firma gut funktioniert, in die wir anlegen, sondern dass wir mehr Geld daraus machen. Und man sieht es ja, jetzt vor kurzem habe ich wieder eine Statistik gelesen, die Welt wird immer reicher. Ja, Elon Musk haben wir eh schon angesprochen, aber ich würde sagen, der ist schon aus der Wertung. Der ist schon gar nicht mehr da dazu zu zählen, weil ja der zweitreichste Mensch, der ist näher bei meinem Vermögen als wie bei seinem Vermögen. Das ist ja komplett irre. Aber ja, das globale Vermögen steigt. Auf der anderen Seite sagen wir natürlich alle, boah, das Leben wird immer teurer und man kann sich das und das nicht mehr leisten. Dann wird immer kritisiert, es ist alles stark ungleich verteilt. In Deutschland seid ihr da eh ganz Spitzenreiter, dass ihr den Millionären und Milliardären immer das Geld wegnehmen wollt. Wie siehst du das? Also ich will da jetzt nicht zu sehr in die politische Richtung gehen. Sondern im Finanzbereich. Warum passiert das überhaupt, dass man immer vermögender wird und dass vielleicht ein kleiner Teil immer mehr hat und das immer stärker ungleich verteilt ist?
Also genau in die politische Richtung würde ich auch nicht gehen. Da bin ich immer raus. Aber ja, also warum das passiert, das hat sicher sehr, sehr viele verschiedene Gründe, auf die man nicht alle eingehen kann. Viele versuchen das ja auf einen spezifischen Grund runterzubrechen. Das ist falsch. Aber ja, also ich denke, Gründe sind einerseits, dass reiche Menschen Unternehmer sind, meistens, fast immer, oder an Unternehmen beteiligt sind oder Immobilien haben. Die sind immer stark in produktiven Sachwerten. Und die laufen in den letzten Jahren ja sehr, sehr gut. Wenn jetzt morgen die Börse um 80% crasht, dann sieht es auch mal wieder anders aus. Aber die letzten Jahre steigt die ja eigentlich nur. Und ja, also grundsätzlich steigt die Börse ja die letzten 100 Jahre schon sehr, sehr gut. Und Unternehmer, Immobilieneigentümer, die profitieren davon. Also die profitieren vor allem deshalb, weil die Unternehmen Gewinne machen, weil die was Produktives erwirtschaften, genauso wie die Immobilie die Miete erwirtschaftet. Und der andere Grund ist noch die Inflation, also dass Geld immer mehr entwertet wird, weil immer mehr Geld gedruckt wird und deshalb steigen Sachwerte ganz einfach. Ja. Aber dann hat es natürlich noch steuerliche Gründe und vielleicht auch Bildungsgründe und so weiter, da will ich gar nicht drauf eingehen. Genau, für mich als Investor ist das schon ein Thema, wo man beachten muss, ist natürlich ein Trend und ich gehe davon aus, der Trend geht so weiter. Und als Investor kann man das vielleicht auch für sich nutzen. Einerseits, indem ich selbst in Aktien investiere. Ich habe auch eine Immobilie, wo ich aber selber drin wohne. Aber das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist ja, du hast schon Brookfield angesprochen. Brookfield ist ein Vermögensverwalter. Die profitieren auch ganz genau von diesem Trend. Einerseits davon, dass die Welt immer reicher wird oder die Reichen immer reicher werden. Und andererseits auch von der Inflation, von der Gelddruckmaschine der Staaten und so weiter. Das ist für mich das Relevante, das Politische. Ja.
Sei dahingestellt. Denken, was er will. Ist nicht für unseren Podcast.
Genau.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber siehst du da auch mal ein Problem, weil du angesprochen hast, Gelddruckmaschine, Inflation, Verschuldung ist bei den Staaten ja sehr, sehr hoch. Genauso in Österreich ist jetzt das Budget wieder vorgestellt worden. Siehst du da in mittelfristiger, kurzfristiger, langfristiger Zukunft irgendwann mal ein Thema, dass du sagst, okay, das könnte auch die Aktienmärkte hart treffen oder uns Investoren, wenn da irgendwo mal aus irgendwelchen Gründen ein Stopp ist?
Oder ja, ein definitiv. Also ich finde die hohe Staatsverschuldung weltweit ein großes Problem für Investoren. Bisher kracht es noch nicht. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass es zu einem großen Knall kommt, wie viele immer sagen. Aber das ist ein Thema, wo man beachten muss. Und ich glaube, das ist ein Thema, wo sich sehr negativ auswirken wird in den nächsten Jahren. Also die Staatsverschuldung in den USA ist ja schon unfassbar hoch. Ja. Ich glaube, irgendwie fast 40 Billionen Dollar. Und das hat zur Folge, dass sie natürlich extrem auf den Anleihemarkt schauen müssen. Wir haben es im Iran-Krieg gesehen und wo haben wir es noch gesehen? Bei den Zöllen, dass wenn Trump zu arg in irgendeine Richtung geht, dann bricht er auf einmal wieder ab. Und viele sagen, der ist halt ein bisschen impulsiv oder so. Ist ja auch wahrscheinlich so. Aber der Grund war einfach der Anleihemarkt. Wenn die Gläubiger von den USA sagen, ja, wir wollen euch kein Geld mehr leihen, weil ihr das mit den Zöllen zu stark übertreibt, dann muss er einen Rückzieher machen, weil die Zinsen dann zu stark steigen und sich die Verschuldung nicht mehr leisten können. Also das hat schon jetzt tatsächliche politische Auswirkungen. Und ich glaube, in Zukunft wird es noch deutlich mehr, dass die Anleihemärkte noch mehr beobachtet werden. Ob es zu einem großen Knall kommt, glaube ich nicht, aber muss man trotzdem sehr, sehr stark beobachten.
Ja, wahrscheinlich wird es schwierig, weil dann werden alle zusammenfallen, weil ja jeder eine brutale Verschuldung hat. Da ja, muss man sich dann mal überlegen, was da passiert. Aber irgendwie, wir schleppen ja das Thema trotzdem immer mit. Aktienmärkte steigen, egal was passiert, gefühlt zumindest. Mal sehen, ja. Gibt es da
vielleicht
eine Absicherung?
Sorry, nur ganz kurz vielleicht. Ich glaube, eine große Auswirkung wird einfach auch sein, dass die Staaten irgendwann nicht mehr zu viel Schulden anhäufen können. Also irgendwann müssen sie das Tempo an neuen Schulden drosseln. Das heißt, es wird weniger Geld gedruckt und das ist natürlich dann schlecht für die Aktienmärkte. Genau, das ist das Thema, wo man beachten sollte. Und was wolltest du fragen?
Gibt's deiner Meinung nach Unternehmen, börsennotierte Unternehmen, mit denen man sich vielleicht vor solchen Szenarien schützen kann oder die da nicht so hart getroffen werden können? Oder wäre das dann eine gesamtglobale Thematik?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt viele Unternehmen, mit denen man sich schützen kann. Einerseits Unternehmen, die weniger an der Konjunktur hängen, weil wenn die Staaten weniger Geld drucken, dann sinkt die, also dann kriselt es auch in der Konjunktur. Andererseits sind es Unternehmen, die einen großen Burggraben haben, weil die verkaufen ihre Produkte dann weiterhin. Dann natürlich preissetzungsstarke Unternehmen. So die klassischen Qualitätskriterien eigentlich, ja. Und wer profitiert davon? Ja, das ist vielleicht eher schwieriger zu sagen. Wer davon profitiert? Also wahrscheinlich würden schon alle Aktien fallen, aber die einen fallen halt 90% und die anderen 15 oder 10.
Ja.
Ja, und ich würde sagen, die Aktien, die ich im Wikifolio habe, sind da relativ gut aufgestellt. Also ich sehe die, das ist ja ein großes Risiko, wo ich sehe, dementsprechend stelle ich mich drauf ein. Für mich ist Berkshire, Brookfield, Amazon jetzt vielleicht nicht, aber eine Mobrook, eine Protector Forsikring, das sind alles Unternehmen, die da sehr, sehr gut durchkommen sollten.
Weil sie einfach leidensfähiger sind, weil sie Cash haben, weil sie Das ist halt wahrscheinlich genau in dem Moment das Thema, wer hält das am längsten durch? Wer hält die schlechten Zeiten durch? Das ist ja auch eigentlich Berkshire-Aktien oder Warren Buffett-Aktien kaufst du ja nicht, weil die jetzt in einem Jahr 1000% plus machen, sondern bei den schlechten Zeiten dann auch wirklich noch überleben im Gegensatz zu, oder dann vielleicht sogar gestärkt herausgehen als andere, die es halt dann ab, ja, die dann weg sind, weil die Verschuldung bei denen im Unternehmen schon so hoch ist, dass sie eigentlich, ja, die Kredite nicht mehr bedienen können, wenn es dann mal schlechter läuft.
Genau,
Genau.
meistens gehen sie sogar gestärkt raus aus der Krise, weil die Konkurrenten, die pleite gehen, die sind ja nicht mehr im Markt und dann kann man eben neue Marktanteile gewinnen. Also beispielsweise Amazon, ja, schwimmt ja eigentlich relativ gut im Geld, zumindest verdienen sie unfassbar viel Geld und die würden locker durch eine Krise durchkommen. Und wenn jetzt der kleine Einzelhändler oder auch die großen Einzelhandelskäufer, Kaufhäuser und die Online-Shops, wenn da viele pleite gehen, dann sammelt sich Amazon die Marktanteile einfach ein oder übernimmt diese kleineren Unternehmen dann. Ja. Also meistens stärkt eine Krise die starken Unternehmen.
Das stimmt, ja, da werden die Monopolstellungen dann wieder umso stärker und besser. Ist natürlich nicht immer positiv. Aber da bin ich auch gespannt und das ist ganz, ganz interessant, weil du gesagt hast, ja, die Firmen schwimmen im Geld, aber gerade die Großen auch, die investieren ja extremst viel in die KI. Und ich glaube, ich habe das von Google jetzt vor kurzem gelesen, dass die ja bis vor kurzem immer Aktien zurückgekauft haben und nicht jetzt in kleinen Summen. Und jetzt, weil die so brutal investieren in KI, haben die ja sich sogar Geld geholt. Also Alphabet halt jetzt. Und das ist halt auch so ein Thema, dass ich halt immer mitdenke ein bisschen, was passiert, wenn entweder aufgrund von außerhalb, weil sich das nicht bewahrheitet oder wo auch immer, dass dann auf einmal das Geld nicht mehr reicht und dann verpufft das mehr oder weniger und du hast ein riesiges Budgetloch, wo du vorher eigentlich dachtest, okay, ich habe Cash ohne Ende oder die Unternehmen, die halt wirklich da drauf sind, und dann bekommen die vielleicht strukturelle Probleme. Das ist immer so ein Punkt, den ich halt da mitdenke, hey, wie ganz am Anfang gesprochen, mit dem ganzen Hype-Thema werden ja die Preise exorbitant hoch. Und dann, ja, scheitert es genau an dem Punkt.
Ja, klar. Also stimmt natürlich, Amazon schwimmt aktuell doch nicht so im Geld. Das stimmt nicht, was ich gesagt habe. Alphabet mittlerweile auch nicht mehr. Aber das sind ja alles freiwillige Investitionen. Also
Ja,
die
absolut.
Investitionen in die Cloud, das sind keine Investitionen, um das Geschäft am Laufen zu halten, sondern es sind freiwillige Investitionen, um in Zukunft noch mehr Geld zu verdienen. Und ich sage, wenn eine Krise sich anbahnt, dann stoppen sie diese Investitionen, beziehungsweise
Absolut.
reduzieren sie. Und durch den hohen Cashflow, den sie haben, das sind ja teilweise über 100 Milliarden pro Jahr, ist die Kasse relativ schnell wieder voll. Und dazu kommt noch die Bonität von den Unternehmen, ist ja unfassbar groß. Die ist ja wie von einem Staat. Und die kommen immer zu Geld. Die sind immer liquide.
Das stimmt, ja, absolut. Ja, das sind wir eh schon wieder am Ende unserer zweiten Folge sozusagen, unserer zweiten gemeinsamen Folge. Vielleicht hast du noch aus der gesamten Folge zwei, drei Regeln, zwei, drei Themen, die du nochmal mitgeben willst, wo du sagst, okay, das ist wichtig, das sollte man sich mitnehmen. Das ist für die eigene Aktienauswahl am wichtigsten.
Was ich vielleicht noch mitgeben kann, weil es in die aktuelle Zeit passt, mit SpaceX und so weiter, man sollte immer wissen, in was man investiert. Man sollte nicht nach Bauchgefühl investieren, sondern nach Wissen. Ist natürlich mehr Arbeit, macht nicht so viel Spaß manchmal, aber wenn man am Ende aufs Vermögen guckt, macht es dann doch mehr Spaß. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Tipp und viel mehr würde ich jetzt gar nicht mehr ergänzen.
Da will ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen, weil das war der beste Abschluss, den man machen kann. Perfekt. Wissen ist immer besser als Glauben.
Ja.
Und dann sage ich danke, hat wieder super Spaß gemacht, war wieder richtig lehrreiche Folge und wir hören uns dann beim nächsten Stock Talk.
Dankeschön. Bis bald.